bist hier und das ist genug. Ich finde es toll, dass du hier bist heute Morgen. Wir müssen dich nicht herbeirufen, herbeisehnen, betteln, was weiß ich, du bist hier. Du hast es gesagt und dein Wort ist wahr und was du sagst, das gilt. So bist du jetzt hier. Beschenk uns mit etwas, was wir für unser Leben brauchen. Beschenk uns mit deinem Wort. Berühre unsere Herzen. Verändere uns so, dass du uns gebrauchen kannst und dass wir für unsere Mitmenschen brauchbar werden. Segne uns, segne auch die Kinder, wenn sie jetzt in ihrem Gottesdienst sind, auch die Teenies. Du bist auch dort. Das ist ganz faszinierend. Du bist überall. Ich danke dir dafür, Jesus. Amen. Ja, ein ganz herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich finde es toll, dass wir zusammen sein können, zusammen auf Gottes Wort hören. Das ist für mich das Faszinierende am Predigen, dass ich mir selbst predigen kann. Und dass das, was ich sage, in erster Linie mich bewegt, mir gilt und so. Also Predigen ist eigentlich schon was Egoistisches, ja. Aber wenn ihr zuhört, könnt ihr ja auch was davon haben. Das ist ja auch ganz schön. Ja, heute gehen wir zum Thema Autorität einen Schritt weiter. Letzte Woche hatten wir es davon, wie Autorität wirksam werden kann. Manche haben schon letzte Woche das erwartet, was ich heute erst sagen werde. Aber das macht nichts. Es ist wie beim Autofahren. Du kannst erst losfahren, wenn du vorher Kraftstoff im Tank hast. Sonst geht es einfach nicht. Und durch die Konzentration, und darüber haben wir ja letzte Woche gesprochen, durch die Konzentration auf Glaube, Hoffnung und Liebe, vor allem die Liebe, kommt Treibstoff in den Tank deiner Autorität. Und erst dann kannst du diese Autorität im Namen Jesu beziehungsweise in der Kraft des Heiligen Geistes auch anwenden. Wenn wir zum Beispiel für andere um Heilung beten und wir haben nicht den Glauben, dass Gott heilen möchte, und wir haben auch die Hoffnung nicht, dass Heilung kommen wird, wenn wir beten, und wenn wir gleichzeitig nicht von der Liebe getrieben sind, die einfach ein Erbarmen hat mit dem anderen, weil er leidet oder weil er gerade Schmerzen hat, dann wird unser Gebet in aller Regel nur ein frommes Gerede sein und es wird nichts am Ende bei rauskommen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Vor kurzem habe ich im Rahmen dieser Predigtreihe zum Thema Identität gesagt, dass wir Außerirdische sind. Wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Wir sitzen jetzt gerade rechts neben Jesus im Thronsaal Gottes. Und was ist unser, wenn wir in diesem galaktischen Bild bleiben wollen, unser Raumschiff, mit dem wir uns durch diese Welt bewegen? Es ist unser Körper. Und unser Körper ist was? Ein Tempel des Heiligen Geistes. Und dieser Tempel muss mit Treibstoff aus Glaube, Hoffnung und Liebe befüllt sein, wenn geistliche Autorität zur Anwendung kommen soll. Doch warum ist das notwendig? Warum brauchen wir das? Vielleicht habt ihr auch euch schon mal Folgendes gefragt: Warum führen die meisten Versuche von Staatsmännern oder Politikern zu nichts, wenn es darum geht, wahren Frieden zu verhandeln? Und ich glaube, Beweise für Scheitern dieser Bestätigung dieser Aussage, die ich gerade gemacht habe, gibt es genug in dieser Welt zurzeit. Könnte es vielleicht daran liegen, dass menschliche Argumente von Politikern zugunsten eines Friedensplans einfach nicht stark genug sind? Und woran liegt das wiederum? Naja, wir als Nachfolger Jesu, gut, wir sind keine Besserwisser, aber das sollten wir schon wissen. Weil wir es mit einem mächtigen und gefährlichen Feind zu tun haben. Und dieses Hauptquartier dieses Feindes befindet sich in der Himmelswelt. Ein Königreich satanischer Engel. Nicht umsonst hat Gott uns zu Außerirdischen gemacht, weil du kannst einem Königreich in der Himmelswelt nicht von der Erde aus begegnen. Das funktioniert nicht. Das geht nur vom Thron Gottes aus. Und damit sollte auch dem Letzten klar sein, warum es wichtig ist, dass wir uns unserer geistlichen Identität bewusst sein müssen. Gerade wenn es darum geht, Autorität anzuwenden. Das muss klar sein. Sonst ist das, was ich heute mache, nur leeres Gerede. Doch wenn dir deine Identität bewusst ist, dann kann diese Predigt ein mächtiges Wort Gottes für dich sein. Als Grundlage dafür lese ich einen Bibeltext aus dem Brief des Paulus an die Gemeinden in Ephesus. Es ist quasi eine Vorlage dafür, wie wir es schaffen können, im normalen Alltag unseres irdischen Lebens unsere Frau bzw. unseren Mann zu stehen, vor allem wenn es um das Thema Autorität geht. Ich lese aus Epheser 6 die Verse 10 bis 18. Zuletzt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen. Mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt, alle feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Welches ist das Wort Gottes? Betet allezeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Also wenn uns Paulus etwas für die Praxis unseres geistigen Lebens mitgeben möchte, dann dieses: Wir werden feststehen und wir werden kämpfen müssen, wenn wir dieses Leben als Nachfolger Jesu erfolgreich gestalten wollen. Und warum ist das so? Steht in unserem Text. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Das ist eine Tatsache, die ich mir auch immer wieder bewusst machen muss. Wenn du zum Beispiel einen Nachbarn hast, der seinen jungen Apfelbaum eben nicht in der rechtlich vorgeschriebenen Abstand von deinem Gartenzaun gepflanzt hat. Und wenn du ihn darauf ansprichst, nur folgendes antwortet, und das habe ich selber schon so erlebt. Also du, ich gehe davon aus, dass der Baum ganz gerade und nach oben wächst und dass keiner seiner Äste in deinen Garten ragen werden. Das ist kein Scherz, hat diejenige gesagt. Und das, obwohl die ersten Äste schon 1,5 Meter in meinen Garten geragt haben und ich sicher keinen einzigen Apfel abnehmen darf, falls mal einer rüberwachsen sollte. So, in diesem Fall hast du zwar mit Menschen aus Fleisch und Blut zu tun, aber der Kampf, der in diesem Moment in deinem Inneren kämpft, also ob du ihm gleich die Meinung geigen sollst oder ob du so heimlich bei Nacht und Nebel vielleicht den Baum manipulieren sollst, geht halt ein, aber du kannst natürlich nichts dafür, dass das passiert ist, das ist ja ganz klar. Also dieser Kampf ist nicht von Fleisch und Blut inszeniert worden, sondern von dem Feind Gottes, der nur eines möchte. Und Jesus hat es mal gesagt, Johannes 10, stehlen, schlachten, umbringen. Das ist sein Ziel. Das heißt, hier möchte nicht dein Nachbar dein nachbarschaftliches Verhältnis zerstören, sondern es ist Satan, der Feind Gottes. Das heißt nicht, dass du dir immer von deinen Nachbarn alles gefallen lassen musst, ganz klar. Das heißt auch nicht, dass wir immer in die Defensive geraten, uns missbrauchen, ausnutzen lassen müssen, nur weil wir Nachfolger Jesu sind. Nein, ganz sicher nicht. Aber es heißt, dass wir uns bewusst machen müssen, gegen wen wir wirklich kämpfen. Wenn dir Menschen bösartig, hinterlistig, lieblos oder wie auch immer begegnen, dann nicht immer, manchmal schon, aber nicht immer deshalb, weil Menschen etwas gegen dich haben, sondern weil der Feind Gottes möchte, dass du davon ausgehst, dass Menschen was gegen dich haben, dass sie dich nicht mögen. Es ist dem Teufel und seinen Dämonen Gräuel, wenn Beziehungen in Ordnung sind. Er mag es viel lieber, wenn du annimmst, dass dich niemand mag. Er möchte, dass du dir immer wieder einredest, dass du nichts taugst, zu blöd bist, irgendetwas zu Ende zu bringen. Er mag es, wenn du auch in der Gemeinde Jesu annimmst, mich liebt sowieso keiner. Niemand möchte mit mir hier zusammen sein. Ich weiß gar nicht, warum ich hier noch in Gottesdienst gehe. Er liebt es, wenn nachbarschaftliche Beziehungen in die Brüche gehen. Er mag es, wenn Ehen zerstört werden und Kinder unter dieser psychischen Belastung fast nicht mehr standhalten können. Und dann benutzt er zum Beispiel Psychologen, die sagen, ach Leute, Scheidung ist doch für Kinder überhaupt kein Problem. Das ist völliger und unmenschlicher Unsinn. Also ich könnte hier noch unzählig viele Beispiele anführen, aber dem Teufel und seinen Dämonen soll nicht die Ehre gegeben werden, die ihm nicht gebührt. Was ich damit sagen möchte, ist dies: Wenn du einen Gedanken in deinem Kopf wahrnimmst, der dich beschämen möchte, der dich demütigen möchte, erniedrigen, verdammen möchte, kannst nicht, dich liebt keiner und. Wenn du solche oder ähnliche Gedanken hast, dann gehören die nicht zu dir. Die gehören nicht zu dir. Das sind die Lügen des Feindes, mit denen er dich zerstören möchte. Höre bitte nicht auf diese Gedanken. Gib ihnen nicht nach, damit der Feind nicht siegen kann, sondern damit er eine Niederlage einstecken muss, weil du das Gegenteil glaubst davon, weil du an das Positive glaubst. Und warum kann ich sagen, dass das Lügen sind? Weil jeder Nachfolger Jesu zur Königsfamilie gehört. Und den Mitgliedern des Königshauses Gottes wird zum Beispiel durch folgende Worte Mut gemacht. Paulus schreibt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Philipper 4. Oder an anderer Stelle, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Oder ich erweise mich in der Schwachheit mächtig. Da ist nicht die Rede von, ich kann nichts und du bist nichts und was weiß ich was. Ganz im Gegenteil. Du kannst alles tun durch Jesus Christus. Und wenn du dich schwach fühlst, dann sagt Abba, Vater zu dir, du, ich werde mich in deiner Schwachheit mächtig erweisen. Verspreche ich dir. Wir merken uns also, weil Gott an unserer Seite steht, deshalb ist uns nichts unmöglich. Glaubst du das? Kannst du entscheiden. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten, alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils, und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes? Also ich habe mir gedacht, wenn du diese Beschreibung so anhörst, dann ist das schon ein imposantes Waffenarsenal, das wir als Nachfolger Jesu, als Mitglieder der Königsfamilie Jesu mit auf den Weg bekommen haben. Dennoch wage ich es, ich habe das hier schon mal gewagt, als ich schon mal über die Waffenrüstung gepredigt habe, ich wage es, dass die zu sagen, diese Waffenrüstung hat einen nicht zu übersehenden Makel. Ist es euch aufgefallen? Wenn man sich die Rüstung näher betrachtet, dann fällt auf, die ist vor allem nach vorne, auf den Feind hin ausgerichtet. Und das ist auch vollkommen richtig. Ganz klar. Aber was ist, wenn der Feind von hinten kommt? Was geschieht, wenn ein feuriger Pfeil eben nicht von vorne kommt, wo ihn der Langschild des Soldaten abfangen kann, auslöschen kann, sondern wenn er aus dem Hinterhalt abgefeuert wird, von hinten kommt, listig? Für Angriffe von hinten ist diese Waffenrüstung nicht ausgelegt. Ich selbst war 7 Jahre aktiv bei der Bundeswehr und da wurde ich an der Waffe bzw. an ganz verschiedenen Waffen auch ausgebildet. Und innerhalb der Bundeswehr, da gibt es verschiedene Eliteeinheiten. Einzelkämpfer, Fallschirmjäger, Spezialeinheiten wie die GSG 9 und so. Im internationalen Vergleich sind es zum Beispiel die Navy SEALs oder wie die auch alle heißen. In diesen Einheiten, da gibt es einen Kodex und der gilt für alle. Der Letzte, an den einer dieser Elite-Soldaten denkt, ist an sich selbst. Jeder schätzt seinen Kameraden neben sich als mehr wert ein als sich selbst. Rückendeckung ist nicht nötig. Jeder weiß, dass er sie bekommt. Jeder tut alles seinem Kameraden neben sich zugute. Daran glauben alle bis ins tiefste Innere. Von Anfang an teilt man diesen Soldaten mit, du bist kein Individuum, sondern ihr seid eine Einheit. Und das, obwohl sie als Experten in ganz unterschiedlichen Bereichen ausgebildet sind, also Sprengstoffe, Kommunikation, Medizin, Minenräume und so weiter. Sie funktionieren als Einheit. Sie gehen nicht mit der Einstellung in einen Einsatz, naja, vermutlich kommen manche von uns nicht mehr zurück, der Einsatz wird hart sein. Ich weiß nicht, vielleicht schaffen es 40% nicht. Nein, das gibt es nicht. 100% gehen rein, 100% kommen raus. Das ist von vornherein klar. So wird sich verhalten. Allerdings kann man beim näheren Hinsehen feststellen, das kann man niemand antrainieren. Normalerweise ist die Grundausbildung bei diesen Eliteeinheiten so anstrengend und schwierig, dass es nur wenige schaffen. Also 80-90% aller Bewerber schaffen es nicht oder geben auf. Was bleibt, ist eine Einheit von hochtrainierten, voll ausgerüsteten Elitesoldaten, die zusammenhalten, die für eine größere Sache sterben wollen. Einer für alle, alle für einen. Warum sage ich das so ausführlich? Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Irgendwie bekannt vor? Sucht dieses Motto einmal in der Bibel. Einer für alle, alle für einen. Ihr werdet es finden. Wir können versuchen, unser irdisches Leben als Einzelkämpfer zu führen, auch unser Leben mit Gott als Einzelkämpfer zu führen. Wenn wir uns dabei allerdings den Rücken frei halten wollen, dann stehen wir dem Feind oft gegenüber mit dem Rücken an der Wand. Sonst kannst du dir den Rücken nicht frei halten, wenn dir nicht irgendwas ist, was ihn abhalten kann. Aber das ist auf Dauer weder spaßig, noch ist es hilfreich und erfolgreich. Wir können es allerdings auch anders versuchen. Paulus gibt uns hier in Epheser 6, 18 einen ganz entscheidenden Tipp. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Also hier sind ein paar Aufforderungen drin, die diesen alle für einen Gedanken ganz stark unterstreichen. Betet, bittet, fleht, wacht mit Beharrlichkeit. Nicht bloß, naja, heute mal ab und zu oder so, mit Beharrlichkeit. Wenn wir das füreinander tun, dann stehen wir nicht mit dem Rücken an der Wand, sondern stehen wir, so bildlich gesprochen, Rücken an Rücken. Wir können uns frei bewegen im Raum. Ohne dass wir ständig Angst haben müssen, der Feind wird uns in den Rücken fallen, weil da ist ja immer jemand. Doch diese geistliche Waffenrüstung für den frontalen Kampf, die muss jeder für sich selbst anlegen. Das kann kein anderer für dich übernehmen. Ich für meinen Teil tue das jeden Morgen. Bei allem, was ich jetzt sage, in der Rest der Predigt, möchte ich sagen, dass ich erzähle einfach von dem, wie ich das mache. So habe ich es letzte Woche schon gesagt. Wenn ihr denkt, das ist was für euch, übernehmt's. Wenn nicht, sagt, also das ist schon ein bisschen einer. Naja, okay. Ich lege diese Rüstung an, indem ich Gott ganz bewusst morgens, erster Gedanke auf der Bettkante, ich stehe morgens auf und dann sage ich erstmal guten Morgen so Gott. Und dann bete ich auch und danke ihm für diese Rüstung, die er mir zur Verfügung stellt. Und dann übe ich Autorität aus, indem ich so in etwa Folgendes bete. In Jesu Namen lege ich an und setze ich frei den Helm, das heißt, Brustpanzer und so weiter und so fort. Das heißt, ich nehme dann die einzelnen Gegenstände auf, die zu meiner Rüstung gehören. Ich ziehe mich also praktisch an. Bevor der Schlafanzug ausgezogen wird, wird die geistliche Waffenrüstung angezogen. Schauen wir uns die Rüstungsteile mal im Einzelnen an. Zunächst der Gürtel der Wahrheit. Zur Zeit von Paulus, da trugen Männer und Frauen lange, lose Kleidungsstücke, die mindestens bis zu den Knien manchmal drüber rausgereicht haben. Und bevor sie irgendwelche anstrengenden Arbeiten verrichtet haben, brauchten sie Bewegungsfreiheit. Das heißt, sie haben sie hoch und haben sie in den Gürtel gesteckt. Es ging um notwendige Bewegung. Bewegungsfreiheit. Und bevor wir den Gürtel der Wahrheit anwenden können, müssen wir uns lossagen von jeder Unehrlichkeit, von Kompromissen aller Art. Wenn wir diese Dinge nämlich nicht wegstecken, und das ist dieses Bild, aus dem Weg räumen, werden sie unser geistliches Wachstum behindern. Wir müssen uns strikt an die biblische Wahrheit halten. Und es ist völlig egal, ob sie kontrovers gesehen wird, ob sie unbeliebt ist oder was auch immer. Und wir müssen auch in unserer Beziehung mit Gott völlig offen sein, ehrlich sein. Wer versucht, Gott etwas vorzumachen, der hat sich schon selbst ins Abseits befördert. Er sieht und weiß schon alles. Das ist manchmal schon absurd, ne, wenn wir versuchen, Gott was vorzumachen. Gott offenbart seine verborgene Weisheit nur denen, die es mit der Wahrheit sehr genau nehmen. Danach bekommen wir es mit dem Panzer der Gerechtigkeit zu tun. Dieser Panzer beschützt unser Herz. In Sprüche 4, 23 steht eine ausdrückliche Warnung. Das heißt, behüte dein Herz mit allem Fleiß. Warum? Weil daraus das Leben quillt. Der Erfolg unseres geistigen Lebens hängt davon ab, dass wir die richtige Herzensbeziehung haben. Sowohl zu Gott als auch zu den Menschen. Wir können hier dem Beispiel des Paulus folgen. Der hat gesagt in Apostelgeschichte 24, ich will alle Zeit ein unverletztes Gewissen zu haben vor Gott und den Menschen. Die Gerechtigkeit, nach der Gott sucht, das ist mehr, als dass wir mit unserem Verstand zu irgendwelchen Glaubensbekenntnissen Ja sagen können. Jesus geht um den Zustand unseres Herzens, nicht unseres Verstandes. Paulus schreibt in Römer 10, wenn man von Herzen glaubt, wird man gerecht. Gerechtigkeit hat auch nichts mit dem bloßen Einhalten von Gesetzen oder Regeln zu tun. Der Apostel Paulus, er hat sein Leben lang versucht, durch das jüdische Gesetz gerecht zu werden, erlöst zu werden. Es hat einfach nicht geklappt, bis zu dem Tag, wo er mit Jesus zusammengetroffen ist. Da hat sich alles für ihn verändert. Und in Philipper 3 schreibt er, das habe ich hier unten hingeschrieben, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt. Nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Gerechtigkeit aus Glauben. Das ist wichtig. Wir kommen zu den Stiefeln des Evangeliums. Die Sandalen der römischen Legionäre, die zeichneten sich dadurch aus, dass sie stabil waren. Und deshalb war diese römische Armee auch äußerst mobil, flexibel. Sie konnte ganz kurzfristig lange Gewaltmärsche hinter sich bringen. Als Christen müssen wir mobil und flexibel sein. Das heißt, wir müssen Gott für seine Zwecke zur Verfügung stehen, wo und wann auch immer er uns braucht. Sehr kurzfristig oder auch in unerwarteten Situationen. Das erfordert Vorbereitung. Wir müssen uns daher mit den grundlegenden Wahrheiten des Evangeliums vertraut machen. Und wir müssen auch wissen, wie man es weitersagen kann. Und dieses Evangelium ist übrigens ein Evangelium des Friedens. Das heißt, wir können es nur wirksam weitersagen, wenn wir selber Frieden in unserem Herzen haben. Ein Frieden, der eben nicht von äußeren Umständen abhängig ist. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir das Evangelium nur dann weitergeben können, wenn bei uns innen drin alles friedlich ist. Ganz bestimmt nicht. Aber vielleicht ist für die Menschen unsere Körpersprache beziehungsweise der Ton in unserer Stimme viel entscheidender, als es die Worte sind, die wir sagen. Deshalb wäre so ein innerer Frieden schon keine schlechte Sache. Der Volksmund, der sagt dazu, du kannst mit deinem Hintern all das wieder umwerfen, was du vorher mit deinem Mund aufgebaut hast. Also das ist schon spannend. Und schon sind wir beim Schild des Glaubens. Der römische Schild, der war so lang und so breit, dass sich ein trainierter Soldat ganz gut dahinter hat verbergen können, so dass er vollkommen geschützt war. Für mich kommt dieser Schild in ganz unterschiedlichen Situationen zum Einsatz. Und da will ich euch einfach jetzt mal ein paar nennen. Zum Beispiel kommt er für mich zur Anwendung, wenn es im Wetterbericht heißt, dass Unwetter kommen. Über Günzburg zum Beispiel, Blitz, Hagel, Starkregen. das erinnert mich an irgendwas und dann denke ich, das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Bevor das ganze Spektakel einsetzt, stelle ich diesen Schild des Glaubens bildlich gesprochen auf mein geistliches Land. Was ist mein geistliches Land? Das ist dort, wo ich wohne. Das Haus, die Wohnung, in der ich bin, da. Mindestens. Vielleicht vertraue dir Gott deine Stadt an. Dann ist das dein Land, für das du eintreten musst in der sichtbaren oder in der unsichtbaren Welt. Ich ergreife meine Autorität, ich bete in etwa Folgendes. Meistens schaue ich dazu auch aus dem Fenster, damit ich auch ein Gegenüber habe, nämlich das Wetter. In Jesu Namen widerstehe ich allen Unwettern, die sich gegen Günzburg, mein Wohnhaus, stellen wollen. Ich verbiete euch in Jesu Namen, dass irgendwelche Unwetterschäden anrichten dürft. In Jesu Namen müsst ihr Günzburg umgehen. Ich befehle es euch. Amen. Und dann bitte ich den allmächtigen Gott über das Wetter, dass er sie drumherum führt. Und dann glaube ich und vertraue ich dem Schild des Glaubens. Also ich habe da schon die schönsten Dinge erlebt. Das war vor 1-2 Wochen. Der ein oder andere von euch kennt vielleicht diese Nina-App im Smartphone, die einen immer warnt in allen möglichen Situationen. Und wenn die eine Unwetterwarnung schickt, dann kommt da so eine Grafik mit, in der alles rot ist, wo jetzt das Unwetter hinkommt. Und ich habe bei so einem Unwetter eben auch wieder mal gebetet und dann macht diese Grafik auf, das war so nett. Links von Günzburg alles rot, rechts von Günzburg alles rot und mittendrin wie so eine Straße alles weiß. Und an dem Tag gab es auch gar kein Unwetter, kein Sturmhagel, was auch immer, nur etwas reden. Das ist das Schild des Glaubens. Ist cool. Also, finde ich. Und wenn sich jetzt manche fragen sollten, wie das war letztes Jahr, so Juni 24, Hans Werner, da war doch dein Keller überschwemmt und dein Erdgeschoss war auch überschwemmt und so, ja. Hast du da den Schild des Glaubens eigentlich nicht aufgestellt? Doch schon. Da bleiben auch ganz viele Fragen offen. Inzwischen vermute ich, dass die Autorität vieler Christen gebündelt notwendig ist, wenn es um eine Region geht oder einen Landstrich geht, dass er von einer Katastrophe bewahrt werden soll. Da hilft es, dass ich alleine hinstehe, wohl nicht. Aber das ist noch alles gar nicht zu Ende gedacht. Das sind noch Fragen. Aber das verhindert nicht, dass ich diesen Schild des Glaubens aufstelle. Das ist das, was vorhin auch der Elmar gesagt hat. Gottes Wort ist wahr, darum glaube ich. Ich glaube daran, an das Wort und dass es tut, was es soll. Und die Unwetter sind schon viel öfter an Günzburg vorbeigezogen, wie das mein Keller überschwemmt worden ist. Es war nur einmal. Ich stelle diesen Schild des Glaubens auch auf vor unseren Haushaltsgeräten, indem ich sie segne. Wenn die ein bisschen ticken anfangen, spätestens dann, aber meistens schon beim Einkaufen, werden diese Geräte gesegnet. Manche unserer Haushaltsgeräte sind über 30 Jahre alt geworden. Und nicht, weil sie immer nur im Schrank gestanden sind, sondern weil es gesegnet sind. Das finde ich ganz spannend. Jetzt gestern hat unser Thermomix ein bisschen flippen angefangen. Er hat gedacht, du kommst mir geschlichen. Dann habe ich ihn gesegnet und Funktionalität in die Technik hineingesprochen und so. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber wir sind in der übernatürlichen Welt zu Hause. Und es sind schon manche ohne Sprit hunderte Kilometer weit gefahren. Na? Oder eine gute Freundin von mir, die hat gesagt, sie sind nach Italien gefahren und ihr Auto war ein bisschen älter und der hat dauernd gestottert und gemacht. Dann hat sie immer vorne aufs Armaturenbrett die Hand gelegt und dann hat der Motor ganz ruhig vor sich hingebrummelt. Die sind nach Italien gekommen, wieder zurück und zu Hause sind sie dann in die Werkstatt. Und das hat geklappt. Das ist schon ganz, ganz komisch. Aber das ist der Segen, den wir, die Autorität, die wir haben. Deshalb stelle ich auch vor einer Autofahrt immer den Schild des Glaubens vor mein Auto. Ich spreche die Herrschaft, den Schutz und die Salbung des Reiches Gottes aus über diesem Auto. Wenn wir dann unterwegs sind und ich bitte Gott um freie Straßen, ich mag keinen Stau, also mach sie frei, ja, auch schönes Wetter und so. Oh, kann mir an den letzten Stau gar nicht erinnern, in dem wir waren. Also ich habe es oft erlebt, wie stressfrei Autofahren sein kann. Das ist also ganz toll, wenn Gott da mit ist. Oder wenn ich ein Gebäude betrete, so wie hier, heute Morgen, oder ein Wohnhaus, Supermarkt, was auch immer, dann stelle ich den Schild des Glaubens auf, indem ich den Shalom Gottes und das Blut und die Gnade Jesu Christi ausspreche über diesem Ort. Denn dort, wo ich hinkomme, als Nachfolger Jesu, ist Gottes Land und das nehme ich ein. Man kann auch einen Supermarkt einnehmen und plötzlich wird einkaufen viel stressfreier, weil der Feind, der einen will, dass man den ganzen Laden aufkauft, dann keine Kraft und keine Macht mehr hat. Und dann kauft man nur noch das ein, was man auch einkaufen soll. Das ist ja schon stark und auch schätzt, dass das den anderen Menschen auch hilft. Es kommt Frieden und Segen über dieses Gebäude, solange ich da bin. Nicht, weil ich ein toller Kerl bin, sondern weil Gott gesagt hat, ich gehe mit dir und ich gebe dir diese Autorität, wenn du ein Gebäude betrittst. Ich tue es, soll es halt bewusst tun. Dann geschieht das. Ich reine auch regelmäßig unser Haus mit dem Schild des Glaubens. Da kommen ja immer wieder Menschen und Dinge in unser Haus, die bringen nicht nur schöne Sachen mit. Dann gehe ich eben durch das Haus, ergreife die Autorität für mein Haus und vertreibe in Jesu Namen alles, was nicht zu Jesus und zu mir passt. Das mache ich regelmäßig. Da schläft man übrigens ruhiger, da braucht man dann irgendwelche Mittelchen, sondern da schläft man dann ruhiger, weil der Feind draußen ist. Das heißt auch, dass ich darauf achte, dass kein Gegenstand in unserem Haus ist, der gottlos, okkult oder negativ religiös ist. Satan hat in meinem Haus nichts zu suchen. Auch nicht in irgendwelchen Gegenständen. Und wenn irgendwas kommt, was Neues in mein Haus, dann wird über diesem, was da kommt, der Segen Gottes ausgesprochen. Es wird praktisch gereinigt. So tue ich das. Auf diese Weise lebt es sich stressfrei und friedvoll in einem Haus. Probiert es mal aus. Könnt meine Frau fragen, wie friedvoll das ist bei uns. Oder ein letztes Beispiel, wenn Besuch kommt, stelle ich diese Menschen und deren Leben unter das Blut Jesu, damit wir eine gute, friedvolle Zeit zusammen haben. Das alles mache ich nicht aus Angst, nicht missverstehen. Ja? Oh, Hans-Werner hat ganz viel Angst vor dem Feind, darum macht er das alles. Nein, ich bin mir meiner Identität und meiner Autorität bewusst. Und ich liebe Friede und Freude im Heiligen Geist und deshalb mache ich das. Das ist alles. Und wer mehr dazu wissen möchte, ich bin jetzt nur oben drüber gemäht natürlich, der darf sich gern mit mir drüber unterhalten. Ich werde euch die Geheimnisse gerne verraten. Es sind gar keine Geheimnisse. Der Schild des Glaubens. Kommen wir zum Helm des Heils. So wie der Panzer unser Herz schützen möchte, so schützt der Helm unseren Verstand. Unser Denken ist der Bereich, in dem wir als Nachfolger Jesu am häufigsten angegriffen werden. In unserem Verstand findet oft ein anhaltender Krieg statt. Sogar mitten im Gebet kommen oft die blödesten Gedanken auf. Gestern saß ich da und habe so über die Heiligkeit Gottes sinniert. Und plötzlich denke ich, was denke ich denn da gerade? Ich war fast am anderen Ende der Skala in meinen Gedanken. Da werde ich richtig stinkig. Da werde ich tatsächlich wütend. Und in diesem Fall können wir die Autorität anwenden. Paulus schreibt, 2. Korinther 10, wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam Christi. So wie da gestern, da werde ich dann einfach wütend. Und dann gebrauche ich entsprechende Worte, damit sich diese Gedanken so schnell wie möglich aus dem Staub machen. Es ist wichtig zu wissen, wir brauchen keine heiligen Worte, damit sich Gedanken aus dem Staub machen, sondern geistliche Autorität. Das ist wichtig. Und schließlich haben wir noch das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Dieses Schwert kann sowohl für Angriff als auch Verteidigung eingesetzt werden. Es dient als primär als Angriffswaffe. Irgendjemand ist mal zu dem Schluss gekommen, Angriff ist die beste Verteidigung. Für das Wort Gottes gilt das auch. Der in diesem Abschnitt verwendete Begriff für Wort Gottes ist Rema. Und Rema bedeutet ein gesprochenes Wort. Es geht also nicht um die Bibel, die bloß auf dem Regal oder auf dem Nachttisch parkt. Die Bibel ist ziemlich unwirksam, wenn sie nur im Regal steht. Und wenn die Bibel gelesen wird, dann ist das schon besser, aber dann ist sie immer noch nicht so richtig wirksam. Zu einem zweischneidigen Schwert wird die Bibel dann buchstäblich, wenn wir Worte Gottes in den Mund nehmen und sie aussprechen. Man nennt es Proklamation. Die Begegnung mit Jesu mit dem Teufel in der Wüste liefert uns dafür ein wunderbares Beispiel, wie das gehen kann, wie man das benutzt. Satan hat sich Jesus 3-mal genähert, um ihn zu versuchen, und jedes Mal hat ihn Jesus zurückgeschlagen mit: Es steht geschrieben. Er benutzte keine andere Waffe als das Rhema-Wort, das Gesprochene. Und die gleiche Waffe hat Gott jedem Nachfolger Jesu zur Verfügung gestellt. Und der Heilige Geist veranlasst uns dazu, dieses Schwert zu benutzen. Und wir sollten da auf ihn hören. Es hilft nämlich ganz wenig, wenn wir uns so persönlich Worte Gottes um die Ohren hauen, zu denen der Geist Gottes uns nicht aufgefordert hat. Um dem anderen mal die Meinung zu geigen oder ihm zu sagen, wie schräg er gerade liegt oder was auch immer. Das verursacht nur Kopf- und letztlich Herzschmerzen. Und wie jeder andere jüdische Junge seiner Zeit hat Jesus natürlich auch viel Zeit damit verbracht, lange Bibelzitate auswendig zu lernen. Die konnten ja die 5 Bücher Mose quasi auswendig. Also als er vom Satan angegriffen wurde, dann hat er nicht gesagt, oh, wo ist mein Themenregister, was passt jetzt am besten zu dem, was da der Satan gerade gesagt hat, oder wo ist mein Bibellexikon, ich muss gucken, was kann ich da jetzt am besten sagen. Er hat die entsprechende Bibelstelle in seinem Gedächtnis gespeichert und der Heilige Geist hat ihn daran erinnert. Ich habe mit dem Auswendiglernen von Bibelworten vor, weiß nicht, über 35 Jahren, glaube ich, angefangen. Regelmäßig. Das heißt, da hat sich schon manches angesammelt. Weiß nicht, wie viel hundert, keine Ahnung. Und das Repertoire wird auch heute noch erweitert. Und bei jeder sich bietenden Gelegenheit werden diese Verse auch wiederholt. Ja, manche denken, die mich kennen, ja, der hat ja Zeit, der ist ja arbeitslos und so. Ja, aber ich habe auch mal gearbeitet. Das war vor 35 Jahren und ich habe das immer gemacht. Auf dem Weg zur Arbeit, wenn ich laufen musste, dann habe ich unterwegs meine Bibelverse wiederholt. Und während der Arbeit geht es ein bisschen schlecht, aber dann danach wieder oder wenn ich einen Spaziergang mache oder was auch immer. Und ich tue mich mit dem Auswendiglernen nicht wirklich leicht. Das sage ich dazu für alle die sagen, oh, ich will das Auswendiglernen, das kann ich nicht so. Ich tue mich sehr schwer, vergesse sehr schnell. Das heißt, ich muss alles ständig wiederholen. Eine Heidenarbeit ist das mit dem Auswendiglernen. Eine Lebensaufgabe. Aber dadurch hat sich mittlerweile ein geistlicher Schutzmantel aufgebaut gegen diese feurigen Pfeile des Feindes, der nicht zu unterschätzen ist. Ein wunderbarer Schutz für mein Herz. Ganz, ganz klasse. So, ich schließe, indem ich euch eine Denkaufgabe mitgebe. Autorität muss ja angewendet werden, ja. Besteht aus 2 Bibelworten, in denen Jesus uns dazu auffordert, geistliche Autorität in der Welt anzuwenden. Zunächst sind es Worte im Rahmen seines Missionsbefehls in Markus 16. Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese: In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so werden sie genesen. Und dann noch die Worte aus Johannes 14. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Also da muss man immer genau hinhören, wenn Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Ganz, ganz, ganz gewiss sage ich euch das jetzt. Passt richtig auf, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und jetzt wird es spannend, wenn man dann weiterliest. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Wow. Jesus hat gesagt, dass er zum Vater geht. Dort ist er bereits. Eines Tages wird er wiederkommen. Das heißt, wir leben in einer Zwischenzeit. Und für die hat Jesus uns Autorität gegeben. Mit dieser Autorität können wir Dämonen austreiben, Stürme stillen, Menschen versorgen, Kranke heilen und so weiter und so weiter. Alles, was Jesus getan hat. Lest mal die Evangelien, was Jesus alles getan hat. Könnt ihr eine Liste machen und sagen, wow, das kann ich jetzt auch. Hat Jesus gesagt. So kann man das tatsächlich nehmen. Also schauen wir nach. Jesus hat eine Menge wundervoller Dinge getan, von denen er jetzt sagt, bittet in meinem Namen, also im Sinne, nach meinem Willen. Dann werde ich es in jedem Fall tun. Das ist ein atemberaubendes, das ist ein wundervolles Versprechen Jesu. Vor diesem Hintergrund sollen wir geistliche Autorität anwenden. Das dazugehörige Waffenarsenal habe ich euch heute gezeigt. Vor allem der Schild des Glaubens ist ganz spannend. Und jetzt die Denkaufgabe. Jetzt stell dir folgende Frage. Was bedeuten diese Worte Jesu für mich, wenn ich als Nachfolger Jesu ausgerüstet mit göttlicher Autorität im Alltag unterwegs bin? Was bedeuten diese Worte für mich, wenn ich unterwegs bin? Ich bin mir sicher, Gott wird dir helfen, diese Frage für dich zu beantworten. Ganz bestimmt. Amen.